Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur vierten Vorlesung in dieser Reihe. Das Thema heute sind Pflanzen und Mikroben, Gegner oder Freunde. Lassen Sie uns erstmal auf dieses Bild schauen. Was auf der linken Seite stilisiert zeigen soll, ein natürliches Ökosystem und auf der rechten Seite ein landwirtschaftliches Ökosystem. Wenn Sie links anschauen, da herrscht Diversität. Ne? Also das heißt, viele verschiedene Pflanzen in unregelmäßigen Abständen verteilt. Wenn Sie hinten dieses landwirtschaftliche Ökosystem anschauen, dann sehen Sie halt eben eine gewisse, ich will nicht sagen Uniformität oder Monotonie, aber wir haben Häufungen von Pflanzen wie hier oder da oder da. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir Mikroben wären, die auf Pflanzen, nur in Pflanzen oder von Pflanzen leben, dann kann man sich vorstellen, dass so ein landwirtschaftliches Ökosystem der Himmel auf Erden ist. Immer die gleichen Organismen, die gleiche Pflanzentypus. Wenn ich mich an eine Pflanze angepasst habe, habe ich gleich hunderte, tausende von Kollegen in der Nähe, mit denen ich genauso gut zurechtkomme. Also, jetzt wollen wir als erstes mal betrachten die Pflanze, also die negative Seite. Die Pflanze als Lebensraum für Schädlinge. Wenn ich Schädlinge sage, was meine ich denn für Schädlinge? Und da gibt es eine ganze Batterie von Schädlingen, die von Pflanzen leben, die Pflanzen aufessen, salopp formuliert. Da haben wir einmal hier Viren oder Bakterien, die Pflanzen infizieren. Oder hier haben wir die Pilze. Dann haben wir die aus der Gruppe der Tiere, Insekten oder Fadenwürmer. Und ich habe hier gar nicht aufgeführt, dass es sogar Pflanzen gibt, die auf anderen Pflanzen parasitieren, die andere Pflanzen attackieren. Das habe ich mal außen vor gelassen. Also eine ganze Batterie von Schädlingen, die auf Pflanzen leben. Und in meinem Vortrag möchte ich mich nur auf diese drei hier betrachten. Konzentrieren die Pilze, die Bakterien und die Viren. Die Insekten haben wir ja bis zu einem gewissen Maße schon in der letzten Stunde abgearbeitet, als wir über Gentechnik sprachen. Aber heute wird auch wieder ein bisschen Gentechnik dabei sein, wenn wir überlegen, wie wir das, was wir wissen, wie Pflanzen Feinde abwehren, ob wir das umsetzen können. Dass wir gezielt der Pflanze dabei helfen, ihre Feinde abzuwehren. Lass uns mal diese Viren, Bakterien anschauen und Pilze anschauen. Was ist denn das? Im nächsten Bild sehen Sie eine schematische Abbildung eines Tabakmosaikvirus. Ich glaube, meines Wissens das erste Virus, was bei Pflanzen entdeckt worden ist und genau beschrieben worden ist. Und hier sehen wir, im Elektronenmikroskop sieht das wie so ein Stäbchen aus und hier ist es einfach grafisch dargestellt. Was sehen wir da? Da haben wir hier ringsum die sogenannten Hüllproteine, die das Innere umhüllen. Und im Inneren ist einfach verborgen das Genom dieses Virus. Und das Genom der meisten Pflanzenviren, sehr vieler Pflanzenviren, der meisten kann man sagen, besteht aus RNA. Nicht aus Desoxyribonukleons, aus DNA, sondern aus RNA. Die kann einzelsträngig sein oder auch doppelsträngig. Also hier Tabakmosaikvirus als ein typisches Pflanzenvirus. Im nächsten Bild sehen wir ein typisches Bakterium. Und das zeichnet, wenn wir uns das Bakterium hier oben anschauen, dann sehen wir überall solche Spikes, solche Pili, die da rauskommen. Und hier haben wir die Geiseln. Und wenn ich das Bakterium aus dem Blickwinkel eines Genetikers anschaue, das haben wir letzte Stunde ja schon gemacht, als wir uns mit Agrobacterium tumefaciens beschäftigt haben, dann sieht man hier das bakterielle Hauptchromosom, wo all das ist, was das Bakterium essentiell braucht. Und hier vorne halt eben ein Zusatzerbträger, ein Plasmid, wo die Agrobacterium tumefaciens, wo bestimmte Informationen drin waren, die das Bakterium befähigt, bestimmte Sachen gut zu machen, aber die es nicht essentiell für das Überleben braucht. Ja, und am nächsten Bild jetzt Pilze. Jetzt treten wir aus den Prokaryoten, aus denen, die keinen Kern haben, in die Schädlinge ein, die einen Kern haben. Hier haben wir einen typischen Pilz, ne? Da haben wir Erbinformationen im Kern und wir haben Erbinformationen in den Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zelle. Und dann sehen wir hier zwei Beispiele von Pilzen, die auf Pflanzen wachsen. Hier sehen wir, dass der in der Spaltöffnung wächst und nach außen heraus die ganzen Träger, hier die Sporozystenträger, wo Sporen drauf hängen, mit denen der Pilz sich vermehren kann. Oder hier ein Puccinia graminis, ein Schädling von Gräsern, der zu einer anderen Gruppierung gehört, aber der auch in Pflanzen wächst und dann durch die Pflanze nach außen bricht, die Oberfläche der Pflanze nach außen bricht und dann seine Sporen nach außen entlassen kann. So, das waren ein paar Beispiele, wie das denn aussieht, wenn solche Viren, Bakterien oder Pilze nun auf Pflanzen wachsen. Hier sehen wir erstmal Viren, verschiedenste Viren, vom Kartoffelvirus Y bis hinten zum Tomato Yellow Leaf Curl Virus, da gibt es, glaube ich, gar keinen deutschen Namen für. Deswegen werden dort immer die englischen Namen verwendet. Und dann sehen wir, wenn solche Pflanzen von Viren befallen sind, dann sieht man das, dass die befallen sind. Ne? Hier so Blätter, wo so überall so Lücken sind, oder hier die Kartoffel, wo wir da halt eben braune Flecken haben, oder die Flaumen, die halt eben, die Zwetschgen, die halt eben geschrumpelt sind zusammen. Also jedenfalls Infektion von Viren lässt auf der Pflanze Phänotypen zurück. Das heißt, die Pflanze sieht geschädigt aus. Nächste Bild zeigt Bakterien, verschiedene Bakterien, die Pflanzen befallen. Hier Erwinia amylophora, vielleicht mögen Sie das kennen, der Feuerbrand des Apfels, eine ganz ziemlich problematische Pflanzenkrankheit, gerade in Apfelplantagen. Ne? Oder hier Pestobacterium carotophorum, die Schwarzbeinigkeit der Kartoffel. Hier sehen wir, wenn die befallen ist, hier oben eine normale Kartoffel, hier unten eine befallene Kartoffel, da bleibt nicht viel übrig, da sind keine Kartoffelknollen dran. Ne? Oder hier Xanthomonas, Blattfleckenkrankheit, nicht nur beim Efeu, sondern auch woanders und so weiter und so fort. Kurzum, eine ganze Reihe von viele Bakterien, die Pflanzen befallen, tun den Pflanzen nicht gut. Ne? Und auf der letzten Folie schließe ich noch Pilze. Ne? Pilze, die Pflanzen befallen. Ne? Hier sehen wir Grauschimmelfäule der Tomate oder die Edelfäule der Weinrebe. Da muss ich natürlich sagen, die hat schon gewisse Vorteile. Die Weine, die durch Edelfäule entstehen, die haben schon etwas. Ne? Aber generell kann man doch schon sagen, dass die Pilze böse Buben sind. Ne? Schwarzrost, Streifenrost und so weiter und so fort. So, wie kommen denn jetzt diese Viren, Bakterien, Pilze in die Pflanze hinein? Wie können sie in der Pflanze ihr Leben fristen? Fangen wir mit den Viren an. Das Gros der Viren wird von solchen Viechern wie hier, von Insekten übertragen. Hier sehen wir, da ist so ein Insekt, was einen Rüssel in das Leitsystem der Pflanze hinein bohrt, wo halt eben Zucker transportiert werden, die von der Photosynthese produziert werden. Und während das Insekt hier den Zucker raussaugt, können auch Viren aus dem Bakterium, hier diese kleinen gelben Fleckchen, durch den Rüssel in die Pflanze hineingragen. Also solche Insekten, aber auch andere Lebewesen, Pilze gibt es auch, sind Überträger von Viren. Also das heißt, das Gros der Viren wird über andere Lebewesen übertragen. Wenn wir uns jetzt die Bakterien und die Pilze anschauen, dann gibt es drei Strategien, mit denen Bakterien und Pilze in Pflanzen eindringen können. Das ist einmal, sie wählen einfach den Weg über Spaltöffnungen. Sie mögen sich erinnern, dass ich auf Blättern oben oder unten oder auf beiden Seiten halt eben Spaltöffnungen habe, also Öffnungen habe, so, durch die das CO2 der Luft in das Blattinnere hineingeraten kann und umgekehrt, durch die das Wasser aus dem Blatt nach außen geraten kann. Und diese natürlich, das sind Öffnungen, das sind Löcher. Ne? Und durch diese Löcher können beispielsweise Bakterien eindringen. Oder es können Pilze auch eindringen, die einfach den Weg durch die Spaltöffnung sie wählen und dann in das Innere des Pflanzenblattes hineingeraten. Wunden sind ein weiterer Eintrittsort. Wenn Sie eine Pflanze verwunden, das ist halt eben die Zellschicht, die oben schützt, ist verwundet, ist aufgebrochen und das ist auch ein wunderbarer Ort, wo jetzt Pilze eindringen können. Wenn Sie sich an letzte Stunde erinnern, wo ich gezeigt habe, wie man Mais resistent machen kann gegen Insekten, gegen den Kornbohrer, der da durchgeht, indem man halt eben dieses BT-Protein dem Mais, das Gen für das BT-Protein einpflanzt, dann mögen Sie sich erinnern, dass die Kolben nicht gerade gut aussahen. Die waren voll mit Pilzen. Und der Pilzbefall beim Mais kommt beispielsweise dadurch, dass halt eben der Kornbohrer den Mais verwundet hat und dann Pilze eindringen können. Also Pilze als Sekundärinfektion, wenn ich eine Pflanze verwundet habe, wodurch auch immer. Oder schließlich Möglichkeit Nummer 3, es gibt auch Kollegen, Pilze, die bohren sich direkt in eine Pflanzenzelle ein, Epidermis kümmert sich nicht, wird direkt eingebohrt und dann sind sie drin. Ja, also ich hoffe, jetzt haben Sie so einen kleinen Eindruck gewonnen über diese Mikroben, wie ich sie nennen möchte, Viren, Bakterien und Pilze und über die Vielfalt dieser Mikroben und wie solche Mikroben Pflanzen infizieren können und dann die Pflanze schädigen können. Jetzt haben wir die Schädlingsseite uns betrachtet. Lass uns doch auch mal einen Blick auf die andere Seite werfen, nämlich auf die Nützlingsseite. Welche Mikroben sind dann als Nützlinge einzustufen? Und da haben wir eigentlich nur zwei Hauptfreunde der Pflanze. Das sind einmal die Knöllchenbakterien hier und dann die sogenannten Mykorrhizapilze. Was sind die Knöllchenbakterien? Die Knöllchenbakterien finden Sie, wenn Sie in Ihrem Garten beispielsweise eine Erbse ausreißen, weißt du, was Sie mal gemacht haben, oder eine Bohne. Dann sehen Sie an den Wurzeln solche Knöllchen. Erbsen und Bohnen gehören zu den Leguminosen. Und diese Pflanzenfamilie ist dadurch gekennzeichnet, dass hier in diesen Knöllchen, hier sehen wir so einen Querschnitt durch ein Knöllchen, eine elektronenmikroskopische Aufnahme, dass die voll gepackt sind mit Bakterien. Das heißt, da leben Bakterien in der Pflanze, im Pflanzengewebe. Und was machen die da? Und da sehen wir im nächsten Bild, was die da machen ist, dass sie, diese Bakterien sind in der Lage, den Stickstoff der Luft einfach zu ernten und dann den Stickstoff der Luft chemisch umzuwandeln in Ammoniak. Also was die können, ist Haber-Bosch-Verfahren. Stickstoff der Luft, Energie reingepackt, Wasserstoff dazu und schon habe ich Ammoniak. Das machen die nicht bei Haber-Bosch, glaube ich, muss man, weiß ich was, ein paar hundert Grad Temperatur und wie viel Atyldruck, ich weiß nicht mehr genau, ist schon zu lange her. Ne? Das machen die bei Raumtemperatur. Bei Raumtemperatur und bei Atmosphärendruck. Wo kriegen die diese Energie her? Das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ne? Diese Bakterien fixieren Stickstoff, liefern der Pflanze Ammoniak, den die Pflanze nehmen kann, um Aminosäuren, die Bausteine der Proteine herzustellen. Und die halten die Hand auf. Als Gegenleistung kriegen sie von der Pflanze einfach Glucose, Zucker, damit sie leben können. Also die Pflanze kann keinen Stickstoff fixieren, die können das. Die kriegen von der Pflanze halt eben dann die Nahrungsmittel, die Nährstoffe, damit sie den Job da oben machen können. Die zweite, also das sind Knöllchenbakterien, beschränkt auf die große Familie der Leguminosen. Also Erbsen, Bohnen, Linsen und so weiter und so fort, Sojabohne, etc. Die zweite Gruppe der Guten sind die sogenannten Mykorrhiza-Pilze. Das sind Pilze, die hier ist dargestellt, die auf der Außenseite von Pflanzenwurzeln wachsen können, die aber auch in das Innere der Pflanze eindringen können. Und was diese Mykorrhiza-Pilze machen, ist nichts anderes, als dass sie der Pflanze dabei helfen, Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen, insbesondere Phosphat. Sehr viel des Phosphates wird mit Hilfe solcher Mykorrhiza-Pilze in die Pflanze aufgenommen. Aber nicht nur Phosphat, auch bei der Wasseraufnahme helfen diese Pilze. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten, ne, die sogar in die Wurzelzellen eindringen können, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Also wir haben jetzt zwei Gruppen von Mikroorganismen kennengelernt, die in einer für die Pflanze förderlichen Symbiose mit Pflanzen leben. Ne? Die Knöllchenbakterien und halt eben die Mykorrhiza-Pilze, die bei sehr, sehr vielen Pflanzen vorkommen. Nicht beschränkt auf eine einzige Familie, sondern bei sehr, sehr vielen Landpflanzen kommen diese Mykorrhiza-Pilze vor. Ja, man sagt sogar zu Recht, dass diese Besiedlung von Pflanzen, die Assoziation von Pflanzen mit solchen Mykorrhiza-Pilzen eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben, als die Pflanzen ans Land gingen und das Land kolonisierten. Okay, jetzt im nächsten Teil möchte ich mich jetzt mal damit beschäftigen, was eine Pflanze macht, wenn sie jetzt differenzieren muss zwischen einem Guten und einem Bösen, also zwischen einem Angreifer und einem Freund. Wie macht eine Pflanze das? Und ich konzentriere mich jetzt darauf, wie sie den Feind erkennt. Also wie macht man das? Da ist ja das Erste, wenn man jetzt mal vom Militärischen her kommt, dann muss man den Leuten eigentlich beibringen, es muss einfache Kriterien geben, nachdem ich einen Feind erkenne. Also ich muss ein Raster fahren, eine Art von Rasterfahndung machen. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, wie es früher im Krieg war, da hatten die Armeen verschiedene Kopfbedeckungen auf. Die eine, der Stahlhelm sah so aus, und der andere Stahlhelm sah so aus. Also wenn ich also einen Soldaten sah mit dieser Form des Stahlhelms, was ein ganz einfaches Kriterium dafür, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach ein Soldat der anderen Partei. So, also ich muss den Gegner also an ganz einfachen, immer wieder Kriterien, Mustern erkennen. Und was könnte das sein? Und wir schauen uns mal nur Bakterien und Pilze an. Wenn wir uns einen Pilz anschauen, dann ist eigentlich ein Kriterium, was alle Pilze haben, sie haben eine Zellwand aus Chitin, genauso wie Krebse oder Insekten. Also könnte man sagen, immer wenn Chitin da ist, ist das ein Gegner, hau drauf. Also ganz einfache Rasterfahndung, Chitin kommt, wer Chitin hat, ist ein Feind. Was wäre dann beim Bakterium so ein einfaches Kriterium, dass man sagen könnte, trifft auf alle Bakterien zu. Sie erinnern sich, als ich die Bakterien vorhin gezeigt habe, sehr, sehr viele Bakterien haben solche Geißeln. Und diese Geißeln aus einem ganz bestimmten Protein aufgebaut, aus ganz bestimmten Proteinen, die immer wieder, die sehr hoch konserviert sind. Also könnte man sagen, immer, wenn da so einer ankommt, da ist ein Eiweiß, dieses Flagellin, dann ist das ein Bakterium, hau auch drauf. Das heißt, wir haben jetzt also zwei ganz einfache Kriterien, nach denen wir die Bösen erkennen können. Bei den Pilzen Chitin, ne, und bei den Bakterien dieses Flagellin. So, was heißt erkennen können? Wie erkennt denn jetzt so eine Pflanze diese Komponenten? Ich habe vergessen zu sagen, dass die Zellwand der Pflanze im Gegensatz zu den Pilzen aus Zellulose aufgebaut wird. Also Pflanzen haben keine Chitin-Zellwand, das heißt, das Kriterium greift. Ne? Ja, wie erkennen jetzt Pflanzen solche Gegner? Und zwar solche Muster, solche Komponenten von Bakterien und Pilzen, die konserviert sind, die überall die gleichen sind. Und jetzt sehen wir, wie sie das machen. Ganz pfiffig gemacht, das heißt, da steckt in der Membran, die Pflanzenzelle umgibt, da steckt so ein kompliziertes Molekül drin. Und dieses komplizierte Molekül hat nach außen hier diese, wie so ein Schläger. Ne? Und das ist die Antenne. Und diese Antenne, wenn also solche Moleküle hier, Chitinbruchstücke oder Flagellin, diese Proteine, wenn die an diese Antenne dran diffundieren heißt, sie kommen dran, die Antenne erkennt die, kann genau unterscheiden, Chitin oder was anderes, dann wird ein Signal gewissermaßen, ein Ruck geht durch das Protein und dieser Ruck geht von hier oben durch diesen Membrananker, mit dem das Protein der Membran sind, zu diesem Teil hier, zu diesem eiförmigen Gebilde. Und dieses eiförmige Gebilde ist der Signalgeber. Da gibt es ein Signal in die Zelle hinein, hau drauf. Hier steht vorne Abwehrreaktion. Das heißt, wenn dieser Rezeptor ist der fachwissenschaftliche Ausdruck, der Name dafür, wenn dieser Rezeptor solche molekulare Marker, die für sowohl für die Pilze, also die für alle Pilze zutreffen, die für alle Bakterien zutreffen, wenn er die erkennt, wird das Signal in die Zelle reingeben, Abwehrreaktionen einleiten. Sieht gut aus. Das heißt, die Pflanzenzelle ist in der Lage, jetzt einfach eine Rasterfahndung zu machen, alles was Chitin hat, haut drauf und alles was Flagellin hat, haut drauf. Jetzt sind natürlich salopp gesagt die Angreifer auch nicht ganz blöd. Sondern was die Angreifer jetzt machen, die Bakterien zum Beispiel, die können in die Pflanzenzelle eindringen und die Pilze auch mit solchen Fortsätzen in die Pflanzenzelle ein. Und was diese machen können, ist, dass sie jetzt sagen, ich störe jetzt das einfach. Das heißt, ich bringe jetzt ein Molekül in die Zelle ein, über diesen Injektor hier oder hier über dieses Haustorium. Und dieses Molekül, das lässt da oben den Rezeptor völlig intakt. Aber das unterbricht die Signalübertragung. Also wenn Sie sich vorstellen, das wäre ein Kabel, dann ist der Effektor einfach eine Schere, die das Kabel durchschneidet. Das heißt, der Rezeptor sagt, Angreifer, Angreifer, aber die Weiterleitung, das Kabel ist gestört. Das heißt, es gibt keine Reaktion der Pflanzenzelle geben, weil bei hier, wo die Abwehrreaktionen ablaufen sollten, kommt nichts an. Okay, also in diesem Falle, die Pilze und Bakterien haben gesagt, so nicht. Und es sieht so aus, als ob die Pilze und Bakterien als Angreifer gewonnen hätten. Aber das Imperium kann auch zurückschlagen. Was heißt das? Wenn jetzt Pilze oder Bakterien in die Pflanzenzelle etwas hineininjizieren, dann müsste doch als Gegenmaßnahme die Pflanzenzelle jetzt andere Antennen, andere Rezeptoren haben, mit denen sie jetzt spezifisch diese Moleküle erkennen. Denn diese Moleküle sind ja charakteristisch für einen bestimmten Angreifer, sei es ein Pilz oder sei es ein Bakterium. Das heißt, wenn jetzt die Pflanzenzelle solche Rezeptoren hätte, die spezifisch diese Effektoren erkennen, die nicht da oben das Flagellin oder das Chitin erkennen, sondern diese spezifischen Proteine erkennen, dann könnt ihr wiederum nach der Erkennungsreaktion eine Abwehrreaktion ablaufen und jetzt hätte die Pflanzenzelle wieder gewonnen. So, also, das erste Ebene der Abwehrmaßnahmen, ganz globale Erkennungsmechanismen, ganz globale Erkennung von Pilzen und Bakterien. Und die zweite Ebene dann kommen sehr spezifische Erkennungswege dazu, die sich auf einzelne Angreifer beziehen. Nicht auf alle Bakterien, denn nicht alle Bakterien nehmen den gleichen Effektor oder auch nicht alle Pilze nehmen den gleichen Effektor, sondern diese Rezeptoren, die erkennen nicht generell alle Angreifer, sondern spezifisch einzelne Bakterienarten, beziehungsweise sogar innerhalb der Bakterienarten einzelne Bakterienrassen. Also eine hochspezifische Erkennungsreaktion. Aber in diesem Fall hätte jetzt die Pflanze wieder gewonnen. Lassen wir jetzt mal in den nächsten drei Bildern einfach mal die Arten der Abwehrreaktionen anschauen, die so Pflanzen machen können, wenn Angreifer kommen. Hier haben wir eine Zelle im Normalzustand, also hier die Plasmamembran und aufgelagert halt eben die Zellwand aus Zellulose. Ja, da ist eine Möglichkeit, die man machen kann, ist, dass man die Zellwand einfach verdicken könnte. Das ist wie, ich mache einfach die Mauern dicker und dann dieser eine Bohrer, dieser Pilz, der durchbohrt, der hätte vielleicht schon Schwierigkeiten, da durchzukommen. Also ich mache die Zellwand einfach dicker. Die zweite Möglichkeit ist, ich mache nicht nur einfach die Zellwand dicker, sondern ich lagere auch noch Stoffe auf. Das sind so Stoffe wie Lignin, Suberin. Lignin kann ich in die Zellwand richtig reinlagern. Das heißt, ich habe so eine Art von wie so ein Beton kann ich herstellen. Und dieses Suberin, das findet zum Beispiel am Kork. Das kann ich oben drauf lagern und damit habe ich so gewissermaßen so oben so eine Abdichtungsschicht drauf gemacht. Also ich verdicke nicht nur die Zellwand, sondern ich lagere noch oben etwas drauf. Das kostet natürlich eine Menge Energie, wenn ich da solche großen Baumaßnahmen mache. Vielleicht kann ich mich auch beschränken als Pflanzenzelle, dass ich dort nur diese Baumaßnahmen mache, wo der Angreifer gerade kommt. Nicht alles verdicke, sondern nur dort, wo der Angreifer kommt, mache ich die Zellwand dicker bzw. lagere ich etwas auf. Also einfach, wie soll ich sagen, verstärke die Festungsmauer, wäre das Motto, wie ich sich eine Pflanzenzelle gegenüber solchen Angreifer wehren könnte. Möglichkeit Nummer zwei, Chemie. Salopp formuliert, wirf Pech und Schwefel auf die Angreifer. Was sind Pech und Schwefel? Also einmal hier oben, die Pflanze kann solche, das heißt hier reaktive Sauerstoffspezies. Ich weiß nicht, ob Sie mit Wasserstoffsuperoxid schon mal umgegangen haben. Vielleicht haben Sie Ihre Haare mal damit behandelt, dann werden die Haare bleich. Ne? Also das heißt, das ist ein Zeug, was ganz schön aggressiv ist. Also können Pflanzenzellen einfach solche reaktiven Sauerspezies nach außen schicken und die Angreifer haben damit ihre Probleme. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei, ich kann solche sogenannten Phytoalexine, das sind, ich glaube, ich habe da ein Bild von, jawohl, habe ich, das sind solche kleinmolekularen Stoffe, die sind nicht gut, sondern die interferieren mit dem Stoffwechsel des Angreifers und das sind Gifte ganz einfach, also molekulare Gifte, die ich nehmen könnte. Oder, gehen wir nochmal zurück, Möglichkeit Nummer drei, ich könnte Abwehrproteine nach außen sezernieren. Also beispielsweise, was sind solche Abwehrproteine? Ich glaube, ich habe da auch noch ein Bild von. Richtig, das könnten zum Beispiel sein, wenn ein Pilz angreift, dann schickt die Pflanzenzelle nach außen Chitinasen. Das sind Enzyme, die einfach die Chitin-Zellwand der Pilze kaputtknabbern. Es gibt eine Reihe von Pilzen, die haben ein bisschen anders aufgebaute Zellwände. Da kann ich auch Glucanasen, also ebenfalls auch aus Polysacchariden aufgebaute Zellwände, da nehme ich solche Enzyme, die jetzt diese Polysaccharide einfach kleinschneiden. Oder wenn es Bakterien sind, Bakterien haben eine ganz komplizierte Zellwand, denken Sie daran, dass zum Beispiel Ampicillin, also Penicilline, dass die deshalb oft Bakterien giftig wirken, weil sie in die Zellwandsynthese eingreifen. Und es gibt Enzyme, die können die Zellwand von Bakterien abdauen. Also könnten solche Pflanzenzellen einfach, sezernieren sie nach außen Lysozyme und die Bakterienzellen werden eingebaut. Oder bleiben wir dabei, wenn es jetzt Fraßinsekten sind, gehören ja nicht zu den Mikroben, die also versuchen Pflanzen zu fressen, dann könnten sie einfach nach außen eine Pflanzenzelle absondern, solche Proteinase-Inhibitoren. Das sind Proteine, die, wenn sie in den Magen des Insekts gelangen, die abbauenden Enzyme, die also die Nahrung klein hacken sollen, einfach blockieren. Das heißt, bildlich gesprochen, liegt diesen Insekten oder auch Pilzen nachher die Nahrung sehr schwer im Magen. Die wird nicht verdaut. Oder hier auch, dass manchmal, wenn RNAsen, also Enzyme, die RNA oder DNA sogar abbauen kann, nach außen sezernieren. Also es gibt eine ganze Fülle von Abwehrmaßnahmen auf der Proteinebene, die ich nehmen kann, um den Gegner abzuwehren. So, jetzt haben wir kennengelernt, erste Rasterfahndung, gemeinsame Muster für Bakterien auf der einen und Pilze auf der anderen Seite, Gegenmaßnahme der Angreifer, ich injiziere in die Zelle Effektoren rein, Proteine rein, die da mit den Abwehrmaßnahmen interferieren oder einfach die Signalleitung durchschneiden, Gegenmaßnahme der Pflanze, ich erkenne diese Effektoren, haben wir schon drei Abwehrlinien kennengelernt. Und die letzte Abwehrlinie, wenn alles nicht mehr wirkt, die die Pflanze hat, ist das, was ich als die Strategie der verbrannten Erde bezeichnen möchte. Das heißt, wenn ich keine Maßnahmen mehr habe, mit denen ich gezielt jetzt den Angreifer abwehren kann, dann mache ich immer Folgendes. Ich opfere einfach einen Teil von mir selbst. Ich zerstöre das und damit geht auch der Angreifer, der sich in dem Teil befindet, kaputt. Man nennt das auch wissenschaftlich eher die hypersensitive Reaktion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woher der Name kommt, aber Sie sehen hier zum Beispiel auf einem, hier ist ein Tabakblatt, das glaube ich war ein Virus, hier sieht man nichts, also nicht infiziertes Tabakblatt und hier sehen Sie das mit dem Virus infizierte Tabakblatt und überall dort, wo diese runden weißen Flecken, gelben oder ja, gelblichen Flecken sind, da sind die Zellen abgestorben, da sind Gifte reingepackt worden, die haben diese Phytoalexine reingepackt in Hülle und Fülle und das war's. Der Angreifer ist tot. Die Pflanzen, das Pflanzengewebe in dem Umkreis ist auch tot, aber okay, die Pflanze lebt noch als Ganzes. Lass mich zusammenfassen, ne? Diese Abwehrreaktionen. Hier haben wir auf der Y-Achse aufgetragen die Abwehrstärke der einzelnen Reaktionen. Ne? Hier haben wir diese Erkennung einfacher Muster von Pilzen oder einfacher Muster von Bakterien. Ne? Das war die Abwehrreaktion Nummer 1. Ne? Dann haben wir kommt die Gegenmaßnahme der Angreifer, dass ich Effektoren, Moleküle in die Zelle rein spritze, injiziere, die jetzt mit der Abwehr der Zelle interferiert, also die lahmlegt. Gegenmaßnahme der Pflanze, also Abwehrreaktion 2, die Pflanze erkennt diese Effektoren. Ja, spezifisch, das sind Rezeptoren, die alles erkennen, also die relativ einfach sind. Hier muss ich für jeden einzelnen Effektor einen ganz bestimmten Rezeptor haben. Ja, erkennt das. Wieder Gegenmaßnahmen und die letzte Möglichkeit ist halt eben, ich lege einfach den ganzen Teil des Blattes oder des Gewebes, wo der Angreifer ist, lahm, indem ich Zellen einfach absterben lasse und packe das ganze Gewebe mit Giften voll. Ja, ich hoffe, dass Sie jetzt verstanden haben, dass wir über die Art und Weise, wie Pflanzen ihre Gegner abwehren, eine ganze Menge wissen. Bis ins molekulare Detail. Durch viele, viele Arbeiten kennen wir relativ genau, wie Pflanzen ihre Gegner abwehren. Die Frage ist, können wir das nicht nutzen? Können wir das nicht nutzen, wenn wir genau die Abwehrmaßnahmen kennen? Können wir nicht gezielt jetzt eine Pflanze dazu befehlen, jetzt einen Angreifer zu erkennen? Und ich möchte das mit Ihnen an zwei Hauptbeispielen erläutern. Das erste Beispiel sind die Viren, die ich bisher so ganz außen vor gelassen habe. Also, wie erkennen und wie bekämpfen Pflanzen Viren. Die spielen so einen Sonderfall bei der Erkennung, weil da ist ja nicht viel. Da ist dann nur eine Nukleinsäure in den Viren und da ist ein Hüllprotein, was von Virus zu Virus variiert. Also, ich hatte gesagt, das Gros der Pflanzenviren besteht aus doppelsträngiger RNA. Das heißt also doppelsträngige RNA. Das heißt, wenn jetzt so eine Pflanze, und das gilt übrigens auch für Pilze und für uns. Dieser Mechanismus, den ich jetzt schildere, kommt bei allen Lebewesen vor. Wenn also jetzt ein Organismus jetzt wieder Rasterfahndung ein Virus erkennen sollte, dann wäre eine ganz einfache Formel, wenn du doppelsträngige RNA siehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass es ein Virus ist. Also ein Rastervirus. So, das heißt, die Pflanze, wenn jetzt so ein Virus, doppelsträngige Virus-RNA in die Zelle hineinkommt, dann erkennt die Pflanze das. Das heißt, doppelsträngige RNA. So, jetzt habe ich doppelsträngige RNA in der Pflanzenzelle oder auch bei uns oder auch in der tierischen Zelle. Ich frage, was mache ich jetzt? Der Mechanismus, der sich vor langer, langer Zeit entwickelt hat, ist, dass jetzt erstmal die Pflanzenzelle oder auch die tierische Zelle oder die pilzige Zelle anfängt, diese doppelsträngige DNA in immer gleichförmige Stücke zuzuhaken. Über den Daumen gepeilt so 21 bis 24 Buchstaben Nukleotide lang. Wird also klein gehackt, das ist das, 21 Nukleotide lange Stücke. Und dieses Enzym hier oben, das ist konserviert. Das gibt es bei Pflanzen, das gibt es bei Tieren, das gibt es bei Pilzen. Also ein alter Geselle, der heißt Dicer. Ich glaube, Dicer heißt der Schneider, ne? Ist richtig? Ja. Also das heißt, das ist ein einmal erfundenes Protein, was einfach, wenn es doppelsträngige RNA sieht, draufhackt, kleinhaut. Und so gebaut ist, dass diese Schneiderei immer 21 nukleotidlange Stücke lässt. Jetzt haben wir also doppelsträngige RNA. Dann müssen Sie sagen, was soll der ganze Quatsch jetzt? Ich habe die RNA, da ein RNA-Molekül klein gehabt. Wie kann ich denn jetzt das verwerten, um daraus eine Abwehrmaßnahme des Organismus zu machen? So, jetzt kommt der nächste Schritt, dass jetzt diese doppelsträngige RNA, erklären wir mal nicht einfach, sich auflöst. Ich habe einzelsträngige RNAs. Und diese einzelsträngigen RNAs, die assoziieren mit einem Protein. Und das heißt RISC, das müssen Sie die merken, aber das ist wiederum ein Protein, was Nukleinsäuren klein hacken kann. So, jetzt haben Sie also hier eine Schere, verknüpft mit jetzt einer Folge von 21 Nukleotiden. So, wenn das hier aus einer Virus-RNA gekommen ist, dann müsst ihr jetzt bloß dieses Protein mit der Nukleinsäure dran bis um 21 Nukleotiden gehen und müsst ihr da oben zu der DNA gehen, passe ich da drauf? Und wenn ich da drauf passe, nämlich exakte Morgen, haben eben gesehen im Einbild, bei einer doppelsträngigen Nukleinsäure habe ich genaue Passgenauigkeit, immer ein Buchstabe passt zu einem anderen. Also A auf T, C auf G. Wenn jetzt also dieses Ding hier ankommt, rastert gewissermaßen die Nukleinsäure ab, sieht, da passe ich hin, dann wird er aktiv, schneidet, das war's. Also ein ganz simpler Mechanismus, das heißt, doppelsträngige RNA, immer wenn doppelsträngige RNA in einen Organismus reinkommt, ist das ein Signal dafür, diesen Mechanismus anzuwerfen. Die wird angeworfen, die wird klein gehackt, einzelsträngig gemacht und jetzt habe ich hier eine Art von Antenne, die diesen Schneider hier genau an den Ort dirigiert, wo er schneiden soll. Ja, was kann man, jetzt sieht es so aus, als ob wieder die Pflanze gewonnen hätte oder der Organismus gewonnen hätte. Jetzt sind wiederum die Viren und andere Zellen nicht dumm. Was machen die? Die lassen sich was einfallen. Die könnten zum Beispiel sich hier was einfallen lassen, dass diese auf dem Virusgenom Proteine, Gene kodiert sind, die Proteine machen, die an diese kleinen RNA-Stückchen einfach dranbinden und sie gewissermaßen einpacken, salopp gesagt. Das heißt, ich habe diese kleinen RNAs, aber die können nicht einzelsträngig werden und dieser Schneider kann nicht da dran. Dann nützt es mir nicht, dass ich so die kleinen RNAs habe. Ich kann sie nicht mit dem Schneider verkoppeln. Also Möglichkeit Nummer eins, ich verpacke einfach diese klein gehackten, diese 21 Nukleotid großen RNA-Stückchen. Möglichkeit Nummer zwei, und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, nur zwei aufgeführt ist, dass so ein Virus jetzt ein Gen hat, was jetzt eine Protease enthält, also ein Enzym, was jetzt spezifisch dieses Protein abbauen kann. Das heißt, ich habe eine Gegenwaffe, ne? Das heißt, ich habe einen Schneider, der den Schneider abbaut. Also das heißt, die Viren sind nicht wehrlos. Es ist also immer ein Hin und Her. Sie können sich vorstellen jetzt, wenn sowas ist, dass eine Pflanzenzelle vielleicht im Laufe der Jahrmillionen Gegenmaßnahmen dagegen entwickelt. Also da wird nie jemand gewinnen, das ist immer ein Hin und Her. Okay, jetzt wissen wir also, dass Viren hauptsächlich aus doppelsträngiger RNA bestehen. Das Genom dieser Viren aus doppelsträngiger RNA. Und dass die Pflanzen eine gute Methode haben, um damit fertig zu werden, nämlich indem sie über diesen Weg hier halt eben die RNA, das Genom des Angreifers abwehren. Wie kann man das nutzen? Oder kann man das nutzen, um vielleicht Pflanzen gegen Viren zu immunisieren? Sie wissen ja vielleicht, bei uns auch gegen Viren gibt es keine richtigen Medikamente, ne? Das ist ja kein Lebewesen in dem Sinne, dass sie einen Stoffwechsel haben. Ich kann ja nicht groß mit Medikamenten eingreifen, wie bei Bakterien. Dann nehme ich Ampicillin und hemme die Zellwandsynthese oder was auch immer. Oder ich hemme die Ribosomen, die Proteinsynthesefabriken eines Prokaryoten. Bei Viren habe ich ja nichts. Ne? Also direkt kann ich an den Virus nicht einbauen. Ich will Ihnen zeigen, dass man diesen Weg, diesen RNAi-Weg, diesen siRNA-Weg nehmen kann, um jetzt Pflanzen gezielt gegen Viren zu impfen. Und das Beispiel ist ein Virus, hier steht Papaya-Ringspot-Virus, das ist ein Virus, das Papaya befällt. Ja, und zwar werden da in die Bilder sehen, vor allem Papaya, also es ist entwickelt worden, diese Strategie, entwickelt worden in Hawaii. Hawaii hat eine ganze Menge Papaya-Felder und die Papaya-Pflanzungen von Hawaii produzieren die Papayas einmal für Japan. Japan kauft die kauft Papayas ab und der Rest geht aufs amerikanische Festland, aufs Mutterland. Und ich glaube, es war in den 70er Jahren, fing das an, oder Ende der 80er Jahre, da hat dieses Virus so zugenommen in Hawaii, dass praktisch der Papaya-Anbau zum Erliegen gekommen ist. Und da sind die Papayas-Anbauerorganisation, der Bauernverband, ist an eine amerikanische Universität daran, der sagt, könnt ihr nicht was dagegen machen? Und das war damals gerade die Zeit, als das, was ich jetzt gerade gleich schildern werde, in Ansätzen entdeckt worden ist. Und dann eine amerikanische Universität ihnen diese Strategie entwickelt, mit denen man die Papaya-Pflanzen gegen dieses Virus hat resistent gemacht. So, was ist das? Wir kennen hier oben das Virus-Genom. Das ist bekannt, das kennt man. Ja, und wir haben gesehen, dass das in diesem Fall ist es ein einzelsträngiges Genom, nicht immer Doppelstränge. So, wenn wir jetzt die Pflanze für das Virus sehend machen wollen, dann müssen wir in die Pflanze eine doppelsträngige RNA einführen. Und das macht man einfach dadurch, dass man jetzt einen Teil dieses Virusgenoms, ist egal eigentlich was, dass man das nimmt, hier unten dargestellt, immer den Teil da hinten, wo das Hüllprotein-Gen ist, wir können auch was anderes nehmen, dass wir das jetzt, dass wir ein Gen, ein künstliches Gen uns basteln, wo wir diese beiden Bereiche gegenläufig miteinander verschweißen. Also der Pfeil deutet an, das ist identisch zu dem, aber diese Teile laufen gegenläufig. Das heißt, wenn Sie an das eine Bild zurückdenken, dass eine Nukleinsäure doppelsträngig werden kann, weil Basen genau, passgenau, zwei Nukleinsäuren aufeinander passen, dann würde in diesem Fall sowas eintreten. Das heißt, das Ding würde sich falten und ich habe so eine haarnadelschleifenartige Schleife im Organismus, in der Zelle, doppelsträngige RNA. Das dahinter stört nicht, aber doppelsträngige RNA. Und das hat man gemacht. Man hat jetzt in die Papaya-Pflanzen solch ein Gen, solch ein künstliches Gen eingefügt, so eine Hüllprotein-Gen-Dublette eingeführt. Da vorne, die letzte Mal da waren, erinnern sich daran, ich brauche eine Steuerregion, damit dieses Gen, dieses künstliche Gen, wenn ich es in den Organismus reingepackt habe, auch von der Ablesemaschinerie abgelesen wird, also dass ich das Gen auch in Eiweiß, in Protein übersetzen kann. Also da hängt man solch einen Promoter davor und wenn man so etwas macht, diesen Promoter mit dieser Dublette und packt das in Papayas rein, ja, dann passiert das, ne, dass ich diese doppelsträngige RNA habe. Die Zelle sagt, das ist Virus wie doppelsträngige Virus-RNA, der Weg folgt, wird klein gehackt, die doppelsträngige RNA. Wir haben diese kleinen Stückchen, diese SI-RNAs, die einzelsträngig werden, mit diesem Schneider-Protein verknüpft werden und dann sucht er rum, wo ist Papaya, Genom, DNA, erkennen, draufhauen, klein machen. Das war ziemlich erfolgreich. Hier sehen wir nur Papaya-Plantagen aus Hawaii. Das ist eine relativ neue Arbeit noch. Ein Übersichtsartikel, wo diese Papaya, wo diese Plantagen mit diesem Virus infiziert worden seien. Und da sieht man, das sieht übel aus. Ne? Und hier vergleichsweise dazu, wie eine Papaya-Plantage aussähe oder aussieht, wenn sie nicht durch den Virus befallen wird. Also ich glaube, da muss man nicht groß diskutieren. Das kann auch ein Blinder erkennen, dass das gut aussieht und das nicht gut aussieht. Ja, was haben wir gemacht jetzt? Jetzt sind diese, hat man diese Papayas mit diesem Hüllprotein, mit dieser Dublette versehen. Und Sie sehen jetzt, dass hier diese Transgen-Papaya-Bäume super wachsen und hier parallel daneben anstehen, nicht-transgene Papaya-Bäume sind vom Virus befallen. Das heißt also mit einem ganz einfachen Trick, man hat die Biologie, man kennt die Biologie, wie Freund-Feind-Erkennung, Abwehrmaßnahmen aussehen, man hat das einfach umgesetzt in eine gezielte Impfstrategie gewissermaßen, um jetzt Papaya-Pflanzen gegen Viren resistent zu machen. Und das Verrückte dabei ist, dass jetzt, nachdem es diese transgenen Papayas gibt in Hawaii, dass die Hawaiianer auch wieder nicht transgene Papayas anbauen können. Weil natürlich, wenn dauernd der Schneider die Virus-RNA kaputt macht, natürlich die Menge an Virus in dem System abnimmt. Das heißt, der Titer des Virus in dem Papaya-Anbausystem ist gesunken, sodass auch wieder nicht transgene Papayas angebaut werden können. Warum ist das wichtig? Die Amerikaner kümmern sich nicht darum, ob es eine transgene Papaya ist oder nicht, aber die Japaner. Die Japaner, die wollen nur nicht transgene Papayas haben. Und es gibt ein Abkommen zwischen den Hawaiianern, wie das sichergestellt wird, dass die Japaner die nicht-transgen-Papayas bekommen und die Amerikaner die transgen-Papayas. Der nicht-transgene Papaya-Anbau ist erst dadurch möglich geworden wieder in Hawaii, dass halt eben ja, diese Maßnahme ergriffen worden ist, um die Papaya-Pflanzen resistent gegenüber dem Virus zu machen. Das ist vielleicht das spektakulärste Beispiel, weil es durch die Presse auch gegangen ist, aber es gibt mittlerweile eine ganze Fülle von anderen Pflanzen, hier Kürbisgewächse, die man über solche ähnliche Strategien gegen Viren resistent gemacht hat. Man kann da gleich mehrere Strategien, man kann da gleich multiple Resistenzen einfügen. Also es ist eine ganz pfiffige und simple Strategie, wie man im Prinzip jede Pflanze gegen RNA-Viren resistent machen kann. Kein Problem. So, jetzt habe ich ein Beispiel gebracht, wie man das Wissen über, wie man eine Pflanze sich gegenüber Viren wehrt, wie man das nutzen kann, um Pflanzen resistent zu machen gegen Viren. Und ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel bringen, wie man auch Pflanzen resistent machen kann gegenüber Pilzen. Die Botaniker unter Ihnen mögen mir verzeihen, das ist kein richtiger Pilz, aber nennen wir das mal Pilz. Ne? So, also, Phytophthora infestans ist der Erreger der Krautfäule. Ich weiß nicht, wer einen Garten mit Kartoffeln hat oder sowas pflanzt, das ist ein ganz übler Geselle, wenn man die Krautfäule hat und die meisten Kartoffeln sind nicht so richtig, nicht mehr resistent gegenüber Krautfäule. Dann sieht das nachher so aus. Das ist übrigens der Pilz gewesen, der dafür gesorgt hat, dass wir so viele Iren in Amerika haben, in den USA haben. Nämlich im 19. Jahrhundert hat es die große Hungersnot in Irland gegeben, weil die Krautfäule die Kartoffelernte flächendeckend platt gemacht hat. Die Leute sind an Hunger gestorben und sehr viele Iren sind damals in die USA ausgewandert, weil das Land nicht mehr genügend Kartoffeln produzierte, um die Menschen zu ernähren. Also ein ganz übler Geselle. Und es gibt eigentlich keine wirklich gute züchterische Strategie, Kartoffeln wirklich resistent gegenüber Phytophthora zu machen. Es gibt so halbe Resistenzen, aber die sind mittlerweile sehr oft wieder durchbrochen worden durch den Pilz, weil er wieder andere Maßnahmen ergriffen hat. Also sieht nicht gut aus. Ja, was kann man machen? Was könnte man machen, wenn man jetzt so eine Kulturkartoffel jetzt resistent machen wollte gegen Phytophthora? Wenn Sie in der ersten Stunde vielleicht dabei gewesen sein sollten, da habe ich Ihnen erzählt, wie die Menschen sich die Pflanzen gezähmt haben, wie wir aus Wildpflanzen Kulturpflanzen gemacht haben. Und bei diesem Übergang von der Wildpflanze zur Kulturpflanze ist eine ganze Menge verloren gegangen. Was unter anderem verloren gegangen ist, die Fähigkeit, den Gegner zu erkennen und den Gegner adäquat zu bekämpfen. Das heißt, die Kulturkartoffeln, die Wildkartoffeln haben noch solche Erkennungsmoleküle, solche Gene, die den Angreifer, diese Phytophthora, erkennen. Und das ist genau gemacht worden. Nämlich, was die Leute gemacht haben, die Forscher, die haben einfach in Wildkartoffeln, hier ist so eine Solanum bulbo castanum, die resistent ist gegen Phytophthora. Und die haben untersucht, warum ist die denn resistent gegen Phytophthora? Und die ist resistent gegen Phytophthora, weil die, Sie sehen hier, weil die diese spezifischen Erkennungsmoleküle besitzt, mit denen jetzt die Effektoren, die Phytophthora-Pilze in die Pflanzenzelle rein injizieren, erkannt werden und dann kann die ganze Totschlagmaschinerie der Pflanzenzelle aktiviert werden, Phytophthora wird umgebracht. Ne? So, das heißt, was man gemacht hat, ist, man hat einfach aus dieser Wildkartoffel diese Antennen, die den Gegner erkennen, die gehen dafür rausgeholt, in die Kulturkartoffel hineingepackt. Ja, und das ist das Problem oder das Resultat ist das hier. Wenn man so Versuche macht, hier sieht man transgene Kartoffeln, die relativ gut mit Phytophthora-Befall umkommen. Und hier sieht man nicht transgene Kartoffeln, denen es nicht gut sieht. Das ist eine Kartoffel, die eigentlich wunderbar ist, wo eigentlich jeder Bauer mit Kusshand nehmen müsste, weil ich habe durch ein ganz einfaches Einfügen einer Antenne, die den Gegner erkennt, ein Gen, was den Gegner erkennt, habe ich die Kartoffel resistent gemacht gegenüber Phytophthora infestans. Aber wir meinen, das ist gefährlich. Wir kippen lieber tonnenweise Fungizide auf die Äcker, um die restlichen Pilze platt zu machen. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss meines Vortrags. Ich hoffe, ich habe Ihnen diese faszinierende Gruppe von, von kleinen Organismen, von Mikroben, von Viren, von Bakterien, Pilzen vorstellen können, die in der Regel Bösewichter für die Pflanze sind, also Feinde sind, aber manchmal auch Freunde. Ich habe Ihnen nichts erzählt, wie jetzt die Pflanzenzelle in der Lage ist, zu differenzieren, wie die Erbse sagen kann, diese Bakterien, das sind gute, die haue ich nicht kaputt, die lasse ich an mich ran, aber die anderen haue ich kaputt. Darum habe ich nichts erzählt, ne? Wäre eine andere halbe Stunde nochmal, wie das abläuft. Aber wir haben gesehen, dass Pflanzen sich dagegen wehren können, dass dann der Gegner zurückschlägt und dass es immer ein Hin und Her ist. Aber ein Wettlauf zwischen dem Gegner und der Pflanze und dass dann es niemals irgendwann einen Zustand geben wird, wo der eine auf Ewigkeit gewonnen hat. Ewigkeit gibt es nicht. Das ist halt immer ein Hin und Her. Und ich hoffe, wenn man ihn auch gezeigt zu haben, wenn man weiß, wie das abläuft, wenn man die Biologie dahinter versteht, dass man dann gezielt Waffen entwickeln kann, mit denen man jetzt gezielt und nicht großflächig gezielt den Gegner, in diesem Fall den Angreifer, den Pilz, das Bakterium, den Virus vernichten kann, ohne die anderen, alle anderen intakt lässt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.